ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Wir wollen Frauen, die unberührt sind.
Zufälligerweise ist der Trieb des Mannes die stärkste Energie auf dieser Welt. Nimm niemals eine Frau zurück, die dich für einen anderen Mann verlassen hat. Sie wird zurückkommen, um dich zu zerstören.
Deutschland steht vor der Asylapokalypse. Am besten das Pack zurück nach Afrika prügeln.
Eindeutige Botschaften aus kurzen Videoclips. In Webforen und Internetplattformen weit verbreitet. Die Statements sind aus Copyright-Gründen hier nachgesprochen. Was bringt Männer dazu, sich so frauenverachtend und hypermaskulin zu positionieren? Noch dazu gewalttätig zu werden, bis hin zum Amoklauf? Darum geht es hier.
Toxische Männlichkeit. Die Weltsicht der Wutmänner. Von Eckhard Rahlenbeck.
Bei einer Schießerei in Halle an der Saale sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die
Deutsche Am 9. Oktober 2019 versucht Stefan B., schwer bewaffnet, das Portal der Synagoge in Halle zu sprengen.
Ziel war offenbar eine jüdische Synagoge. Dort wurde Yom Kippur gefeiert, der höchste jüdische Feiertag.
Nachdem die Stürmung der Synagoge misslingt, schießt er um sich, tötet eine Passantin und einen Gast in einem Dönerimbiss. Der Täter erhält 2020 wegen zweier Morde und 68 Mordversuche eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Im Gerichtssaal in Naumburg verfolgte Susanne Kaiser den Prozess. Die Autorin des Buches »Politische Männlichkeit« forscht, wie gegenwärtig Männergewalt propagiert wird.
Wenn man sich anschaut, wie der sozial sozusagen aufgestellt war, der war immer sehr zurückgezogen, war dann extrem viel im Internet, hat eigentlich nur gezockt und nichts anderes gemacht.
Wie Männer zu Wutmännern werden, extreme Feindbilder entwickeln und Bluttaten begehen, das ist das Thema von Susanne Kaiser. Der Attentäter von Halle ist ein Beispiel dafür, wenn unter dem Banner echter Männlichkeit Hassbotschaften eine regelrechte Anstachelungsdynamik und Gewaltfantasien auslösen.
Er hat auch bis Ende 20 bei seiner Mutter zu Hause gewohnt, im Kinderzimmer, was auch noch so eingerichtet war wie so ein Gamer-Kinderzimmer.
Stefan B. war in einschlägigen Webforen vernetzt. Am PC hat er das Morden sozusagen geübt, mit zugeschalteten Mitspielern in Videogames.
Das sind so Zocker, die den ganzen Tag nur irgendwelche brutalen Sachen spielen, im Netz abhängen und ihren Fantasien freien Lauf lassen, Frauen vergewaltigen, irgendwelche Massaker begehen und so.
Wie im Videospiel inszeniert sich der Halle-Attentäter als Held, sendet mit der Helmkamera seine Bluttat per Livestream ins Netz. Die Videos werden tausendfach geklickt, aber in der international vernetzten Szene höhnisch kommentiert, weil seine Mordrate nicht mit denen seiner Idole, den Attentätern von Utøya 2011, Toronto 2018 oder Christchurch 2019 mithalten konnte. Der Täter von Christchurch hatte Kontakt zum rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner und zur identitären Bewegung in Europa. Amok ist Männersache. Darauf verweist Raphael Beer. Der Professor für Polizeiwissenschaften lehrt Kriminologie und Soziologie an der Polizeiakademie in Hamburg. Weltweit sind Amokläufer, bis auf wenige Schießereien an US-amerikanischen Schulen, die von Frauen begangen wurden, Männer.
Ja, also alles, was Amok ist, Waffennutzung, Gewaltfantasien, die man sich in der Regel erstmal mental bzw. durch digitalen Medienkonsum, indem man sich aufrüstet sozusagen und das dann ausagiert, das ist tatsächlich eine Mischung aus Frustration, Aggression, Aussichtslosigkeit und Fanaldenken, also das Denken in Kategorien von Tod und Vernichtung und Rache.
Das soll nicht heißen, dass alle, die in Männer-Communities, Webforen oder Chatgruppen unterwegs sind, zu Gewalttätern werden. Manche aber schon. Wer sind diese Wutmänner?
Wenn wir den Blick etwas näher ranzoomen auf Männer, auf diese Wutmänner, also Männer, die sich, so wie ich sagen würde, in einer männlichkeitsideologischen Radikalisierungsdynamik befinden, dann sehen wir, das ist eine ziemlich bunte Ansammlung von Männern.
Sagt Markus Teunert, Diplompsychologe und Leiter des Dachverbandes Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Ein Grundthema der männlichen Radikalisierung ist das Verhältnis zu Frauen und Sexualität. Männerforscher Teunert verweist auf Umfragen, dass ein Drittel der Männer in Deutschland eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen nicht akzeptieren wollen. Es sind Männer, die
zurück wollen zur Geschlechterordnung von früher. Also der Mann ist das Oberhaupt der Familie, er ist dominant, er hat die Verfügungsmacht, auch die Verfügungsgewalt im wahrsten Sinn des Wortes, über die Frau, wenn sie nicht spurt. Wenn wir 100 Männern die Frage stellen, beispielsweise, ist es legitim, darf ein Mann seine Partnerin schlagen, wenn sie ihm nicht gehorcht? Dann haben wir etwa ein Drittel Zustimmung.
In einer repräsentativen Erhebung des Bundesfamilienministeriums von 2017 bekundeten 79% aller Männer in Deutschland, Gleichstellung ist wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Eine Zustimmung zur Gleichberechtigung, allerdings mit Einschränkungen. Denn gleichzeitig bejahten 85% die Aussage, die Frau sollte ihrem berufstätigen Partner den Rücken frei halten. 2023 hat das Bundesforum Männer mit Unterstützung des Bundesfamilienministeriums eine weitere repräsentative Umfrage veröffentlicht, die aufzeigt,
dass 35% der Männer und etwa die Hälfte davon, auch der Frauen, antifeministisch-männerrechtlerischen Denkfiguren anhängen. Also beispielsweise Fragen bejahen wie, mit der Gleichstellung ist es jetzt zu weit gegangen. Mittlerweile sind ja eigentlich die Männer benachteiligt.
In der Geschlechterforschung wird seit den 1990er Jahren der Begriff der hegemonialen Männlichkeit verwendet. Ein Männerbild, das von quasi naturgegebenen Vorrechten ausgeht. Dominantes Verhalten gegenüber Frauen und anderen Geschlechteridentitäten. In der öffentlichen Debatte ist in jüngerer Zeit der Begriff der toxischen Männlichkeit aufgekommen.
Wissenschaftlich ist der Begriff toxische Männlichkeit nicht wirklich gebräuchlich und auch nicht scharf definiert,
sagt Männerforscher Markus Teunert.
Natürlich lässt sich streiten, ob der Begriff toxische Männlichkeit als Begriff, dann als Konzept auch wirklich trägt. Toxizität, Giftigkeit ist doch eine harte Unterstellung, darüber lässt sich diskutieren, aber man kann doch immerhin auch gute Argumente anführen, weshalb das durchaus eine zutreffende Diagnose ist.
Im Weltbild der Wutmänner finden sich neben Frauenhass besonders antisemitische und extreme ultrarechte Einstellungen. Das macht der Attentäter von Halle im live gestreamten Bekennervideo deutlich. Hier der Wortlaut.
Hi, mein Name ist Anon und ich glaube, dass der Holocaust niemals stattgefunden hat. Der Feminismus ist der Grund für die sinkenden Geburtenraten im Westen, die das Einfallstor für Massenmigration sind. Und die Wurzel all diesen Übels ist der Jude.
Eines der Hauptnarrative gilt dem Kampf gegen den sogenannten großen Austausch. Demnach sollen Flüchtlinge und Migranten die abendländischen Gesellschaften unterwandern und in ihrer Existenz gefährden. Susanne Kaiser erklärt, was der große Austausch bedeutet.
Dass die europäischen Gesellschaften, die weißen Bevölkerungen, die christlichen Bevölkerungen angeblich ausgetauscht werden sollen durch MuslimInnen, die ja wie Horden hier quasi einfallen und dann alles austauschen. Und der Feminismus, der wird verantwortlich dafür gemacht, für dieses Austauschprojekt.
Und meist gibt es dann eine antisemitische Wendung.
Dass das Weltjudentum oder auch in Chiffren gesprochen, die Finanzelite, die Globalisten, sowas dahinter stünde und den Feminismus entweder instrumentalisiert habe oder gleich ganz erfunden, um genau diesen Austausch herbeizuführen. Und was wir in den letzten Jahren besorgniserregenderweise sehen, ist, dass diese Verschwörungsideologien und ganz allen voran eben vom großen Austausch wahnsinnig auf dem Vormarsch sind.
Rechtspopulistische Parteien, Organisationen, zum Beispiel die Identitäre Bewegung, knüpfen an diese Weltbilder an. Wie hier der AfD-Politiker Björn Höcke am 18. November 2015 in Erfurt.
Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
Die politische Rechte macht den jungen Männern ein einfaches Angebot. Markus Teunert?
Sie sagen, hör dir auf, diese Gedanken zu machen. Alles viel zu kompliziert. Lass dir nichts einreden. Sei einfach Mann. Darauf stehen letztlich auch die Frauen.
Der AfD-Politiker Maximilian Krah postet ein Video.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
Die Mächtigen dieser Welt wollen nicht, dass du mit den Frauen im Einklang lebst und dass die Frauen glücklich sind, wollen sie auch nicht.
Und so klingt es dann, wenn Influencer wie Orlando Owen ihre Verschwörungsideologien verbreiten.
Das System ist spaltend. Das machiavellische Machtprinzip der Mächtigen da draußen will das nicht, dass du deinen Lebenszweck findest. Weil dann bist du nicht mehr kontrollierbar und die da draußen sind sehr satanisch.
Die MeToo-Debatte hat die alltägliche hegemoniale Männlichkeit noch einmal deutlich gemacht und gezeigt, wie Filmgrößen oder Rockstars Frauen in sexuelle Abhängigkeiten zwingen. Immer noch kommt es vor, dass vorgesetzte Mitarbeiterinnen sexuell bedrängen und anzügliche Bemerkungen machen. Raphael Beer macht auf den Prozess gegen den Inspekteur der baden-württembergischen Polizei, Andreas R., aufmerksam, bei dem Vorwürfe wegen sexueller Praktiken mit einer untergebenen Kommissarin ausführlich zur Sprache kamen.
Wir haben einen ganz ähnlichen Fall in Niedersachsen, wo ein Polizeidirektor sehr explizit einer Angestellten die Frage stellt, ob sie sich hochschlafen will, ob sie also eine bessere Position haben will für Sex. Auch dieser Fall ist vor Gericht gelandet und wir kennen immer nur diese Fälle, die dann skandalisiert werden oder offizialisiert werden. Wir kennen gar nicht die vielen Fälle, wo es informell geregelt wird.
Es sind Zufallsfunde oder es ist den Bemühungen investigativer Journalisten zu verdanken, wenn gerade aus den Polizeibehörden Chatgruppen entdeckt werden, die extreme Scheußlichkeiten teilen.
Menschenfeindliche Einstellung. Das ist nicht nur Rassismus, das ist auch Misogynie, das ist Frauenfeindlichkeit, das ist Sexismus bis hin zur Nekrophilie, dass Sex mit Leichen humorvoll in Anführungszeichen kommuniziert wird. Das ist die ganze Palette der Dehumanisierung, die da stattfindet.
Im Herbst 2024 sorgt ein Prozess im südfranzösischen Avignon für Schlagzeilen. Es geht um Vergewaltigungen in Serie an Gisèle Pelicot. Sie wurde von ihrem Ehemann regelmäßig durch heimlich verabreichte K.O.-Tropfen betäubt, der sich selbst an ihr verging und sie über Jahre dutzenden Männern zur Vergewaltigung zuführte. Das Gericht verhängt Haftstrafen bis zum Höchstmaß von 20 Jahren. Gisèle Pelicot wird zur Heldin, weil sie darauf besteht, den Prozess öffentlich zu führen. Sie wünscht, die Scham soll die Seiten wechseln. Weg von den Opfern, hin zu den Tätern. Auch auf den Straßen und Plätzen tobt sich immer wieder Männlichkeit aus. Beispiele sind die Silvester-Ausschreitungen oder die Stuttgarter Krawalle im Juni 2020. Für den Kriminologen sind es Rituale enthemmter Jungmännlichkeit.
Das Hinaustragen der Gewalt auf die Straße, auch wiederum ein typisch männliches Verhalten. Also Weiblichkeit geht nicht auf die Straße. Männer reklamieren dann die Öffentlichkeit für sich. Die betrachten das quasi auch als ihr Wohnzimmer, weil sie keine anderen Rückzugsorte haben, in dem sie sich artikulieren können, in dem sie Selbstwirksamkeit spüren können, in dem sie auch ihren Größenrausch ausleben können.
Ähnliches geschieht in den Fanclubs der Fußballvereine. Seit dem 14. Lebensjahr hat Georg eine Dauerkarte seines Lieblingsclubs. Woche für Woche treibt es ihn in die Stadien. Doch die Begeisterung weicht mehr und mehr Zweifeln an der Kultur in den Fankurven. Georg ist nicht sein richtiger Name. Er möchte anonym bleiben und will auch nicht an seiner Stimme erkannt werden. Deshalb haben wir ihn hier nachgesprochen.
Beim Thema Feminismus oder eben sexistischer Sprache ist der Großteil der deutschen Vereine und Fanszenen noch meilenweit davon entfernt, als dass das irgendwie fair wäre gegenüber Frauen.
Georg, der überzeugte Fußballfan, hat einen Prozess durchgemacht. Der N20er leidet so unter der psychischen und physischen Gewalt in den Stadien, dass er auf Anregung seiner Partnerin Hilfe in einer Beratungsstelle suchte.
Und das Rollenbild ist eben auch noch ein sehr veraltetes in meinen Augen. Ein sehr frauenfeindliches, als auch transfeindlich und queerfeindlich. Das fängt schon damit an, dass die Beziehungspartnerinnen von den Männern, die dorthin gehen, nur als die Alte oder und so weiter bezeichnet werden.
In den sozialen Medien werden die ungehemmten Ausschreitungen in unzähligen Videos Spieltag für Spieltag prahlerisch präsentiert. Pyrotechnik, Randale, zertrümmerte Sanitäreinrichtungen. Es geht streng autoritär zu. Ganz typisch für hegemoniale Männlichkeit.
Innerhalb dieser Strukturen gibt es schon klare Hierarchien, fast schon militärisch organisiert. Und gibt's immer Kapos, die also, auch wenn es dann natürlich zu Kämpfen oder zu irgendwelchen Dingen kommt, die organisiert werden müssen, gibt es immer klare Strukturen, wer was wie entscheidet.
That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage.
Die Subkultur toxischer Männlichkeit ist ein internationales Phänomen mit einem nahezu sektenmäßigen Weltbild. Zu dessen Gründungsmythos allgemein diese Szene aus dem US-Film Matrix gerechnet wird.
You take the red pill, you stay in Wonderland.
Neo, der junge Held im Film, hat durch Einnahme der Red Pill, der roten Pille, den entscheidenden Schritt getan, als richtiger Mann Überlegenheit zu erlangen. Seitdem ist die Red Pill eine zentrale Metapher. Die Soziologin Veronika Kracher ist Expertin für die Radikalisierung im Netz.
Die Red Pill-Ideologie suggeriert, du musst ein dominanter Alpha-Mann werden, um dann eben Frauen wieder in die Schranken weisen zu können und eine Gesellschaft zu etablieren, in der eben dann wieder der Mann und die heteronormative patriarchale Kleinfamilie an der Tagesordnung sind. Prominentes Beispiel für diese Red Pill-Alpha-Mann-Ideologie ist der frauenfeindliche Influencer Andrew Tate. Andrew Tate, der gerade wegen Menschenhandel und Vergewaltigung in Rumänien angeklagt ist und bedauerlicherweise ein Fanpublikum von Millionen stellenweise 13-jährigen Jugendlichen hat.
Auch in Großbritannien soll Andrew Tate wegen weiterer Sexualstraftaten der Prozess gemacht werden. Das Land hat einen europäischen Haftbefehl erwirkt und beantragt seine Auslieferung. Im Gegensatz zu den Alpha-Männern der Red Pill-Ideologie ist in den Online-Subkulturen das Männerbild sogenannter Incels ausgeprägt. Der Begriff Incel ist die Abkürzung vom englischen involuntary, also unfreiwillig, und celibates, was sexlos oder beziehungslos bedeutet. Incels können sich nicht zu den Red Pills zurechnen, sondern finden sich unter den Black Pills. Sehen sich als Opfer finsterer Mächte, die sie daran hindern, ihre Vorstellungen von Mannsein und Sexualität auszuleben. Beispiele für derartige Botschaften liefert der Videokanal Men Going Their Own Way. Männer gehen ihren eigenen Weg.
Wir müssen hart an unseren Zielen arbeiten, Geld schaufeln, wir brauchen Charisma, Selbstbewusstsein. Wir müssen immer liefern, aber bei den Damen ist das nicht der Fall. Sie warten einfach an der Ziellinie und schnappen sich einen erfolgreichen Mann.
Einer der größten englischsprachigen Incel-YouTube-Kanäle heißt Wheat Waffles und hat 150.000 Abonnenten.
Die Weltvorstellungen gehen davon aus, dass wir eigentlich in einer feministischen Diktatur leben, in der Männer, vor allem weiße, heterosexuelle Männer, systematisch von Frauen und deren Sexualität unterdrückt werden.
Incels glauben, nicht mit den hypermaskulinen Alpha-Männern, im Szene-Jargon Chats genannt, mithalten zu können, die angeblich bei den Frauen so begehrt sind. Frauen werden abfällig als Bitches bezeichnet, was für Schlampen oder Prostituierte steht. Veronika Kracher?
Also Frauen sind alle furchtbar oberflächliche Schlampen. Und sie begehren nur die 20% der attraktivsten aller Männer, sogenannte Chads. Ich hingegen als hässlicher Incel kann niemals die Aufmerksamkeit einer Frau für mich gewinnen. Frauen verachten mich, weil ich unattraktiv bin. Und demzufolge habe ich keine Möglichkeit, jemals Sex zu haben. Und damit legitimieren sie dann ihren eigenen Frauenhass.
Incels haben sich sozial abgekapselt, isoliert in digitalen Echokammern. Sie sehen sich als Loser, als Verlierer, fühlen sich gedemütigt. Bezeichnet sich auch mal als, Zitat, Untermenschenabschaum. Das geht so weit, dass sie Selbstmordgedanken und Rachegefühle austauschen.
In ihren Foren unterhalten sich Incels darüber, wie sie Rache an Frauen nehmen dafür, dass Frauen, so der Glaube von Incels, eben nicht mit ihnen schlafen wollen. Und wir haben dann so Beispiele von, ich genieße es, Frauen im Supermarkt oder auf dem Heimweg hinterherzulaufen, weil ich weiß, dass sie das verunsichert.
Was Frauenfeindlichkeit anrichtet, erfährt Judith Strieder in ihrer täglichen Arbeit. Die Psychologin ist Betroffenenberaterin von Hate Aid in Berlin. Die Organisation leistet Menschen, die Opfer von Hass und Hetze geworden sind, Beistand. Judith Strieder schildert einen Fall, wie er in letzter Zeit immer wieder vorkommt. Frauen werden durch persönliches Bildmaterial gedemütigt, weil intime Fotos, die durch Hackermethoden beschafft, im Internet frei zugänglich zur Schau gestellt werden.
Eine junge Frau hat sich bei uns gemeldet und sie hat uns den Fall geschildert, in dem Folgendes passiert ist. Also intimes Bildmaterial wurde aus einer Cloud gehackt und intimes Bildmaterial, sehr private Fotos und ein Foto des Personalausweises wurde veröffentlicht auf vielen verschiedenen kleinen Pornoplattformen. Die Suchergebnisse tauchten auch bei Google auf und die Inhalte waren zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr online.
Die betroffene Frau arbeitet als Pädagogin und ausgerechnet ist es ein Schüler, der die Bilder entdeckt.
Und natürlich ist das ein sehr schambehaftetes Thema, hat deswegen der Chefin Bescheid gesagt und die Chefin hat sie darauf aufmerksam gemacht und eine weitere Person hat sie angerufen auf ihrer Dienstnummer, weil die auch online ist, um sie zu warnen mit der Begründung, dass seine Cousine das Gleiche erlebt hat.
Durch psychische Gewalt wird das Leben der Opfer hochgradig belastet.
Fotos sind noch in einem Forum gelandet, in dem Tatpersonen dazu aufgerufen haben, noch mehr Informationen zu sammeln, also die Privatadresse oder noch mehr Bildmaterial oder die Telefonnummer.
Wann ist ein Mann ein Mann? Männer erreichen heute scheinbar widersprüchliche Botschaften und Anforderungen, die sie offenbar nur schwer vereinbaren können. Viele verunsichert das. Auf der einen Seite sollen sie mannhaft, mutig und stark sein, auf der anderen Seite achtsam, empathisch und Gefühle zeigen. An zentraler Stelle steht der Umgang mit der Gewalt. Einerseits wird sie gesellschaftlich geächtet und strafrechtlich sanktioniert, und andererseits gefordert und staatlich legitimiert.
Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Während Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius 2023 Kampfkraft und Kriegstüchtigkeit einforderte, ist Gewalt im Alltag, in der Familie und Partnerschaft sanktioniert. Eine Zeitenwende in den Grundeinstellungen, die viele nicht, noch nicht vollzogen haben. Vor nicht allzu langer Zeit gehörte es zur richtigen Erziehung, wenn Väter ihre Kinder züchtigten. Heute ist Vergewaltigung in der Ehe selbstverständlich ein No-Go. Aber bis 1998 war das noch nicht einmal unter Strafe gestellt.
Das Grundproblem von Männern heute ist, dass eine Doppelbotschaft an sie adressiert wird. Einerseits sei ein moderner Mann, der sozial und emotional kompetent ist, ein Teamplayer, einfühlsam, sicher nicht übergriffig. Gleichzeitig, und das ist eben das Perfide, gelten die ganz traditionellen Männlichkeitsanforderungen, sei leistungsstark, kräftig und muskulös, nach wie vor weiter. Und in dieser Situation gibt es eine totale Konfusion, eine Orientierungslosigkeit, eine große Verwirrung, insbesondere bei jungen Männern. Ja, was nun?
Zu wenige Fachstellen, Beratungsstellen und Männerforen gibt es, die diese Probleme angehen. Und wen können sie überhaupt erreichen, wenn viele sich isolieren und einen Hass und Frust auf die Institutionen schieben?
Hallo, ich grüße Sie.
Besuch bei Respekt. Einer Fachstelle in Nürnberg, in der Strategien gegen körperliche und seelische Gewaltausübung eingeübt werden. Schwerpunkt ist die Gewalt in der Partnerschaft. Sozialpädagogin Susanne Scharch und ein Team versuchen, zunächst in Einzelgesprächen die individuellen Einstellungen zu ermitteln.
Wir haben in der Regel 5 bis 6 Vorgespräche, bevor wir in das Training starten. Also auch da fragen wir nochmal nach Werten, nach Normen. Wie sehen denn deren höchst individuellen Rollenbilder aus? Wie ist das verteilt?
Jedes Jahr absolvieren in der Nürnberger Einrichtung ca. 80 Klienten die Anti-Aggressionstrainings. Männern fehlt oft die Sprache. Sie haben nicht gelernt, ihre Gefühle auszudrücken. Hier lernen sie es. Auch, dass ein Mann nicht gleich ein Weichei ist, wenn er mal weint und sich schwach fühlt. Dass es bessere Methoden gibt, als mit Gewalt Konflikte zu lösen. Perspektivwechsel wird hier geübt. Ein ehrliches Hineinfühlen in die Empfindungen des Opfers.
Oft sagen die Männer, aber ich habe sie doch lediglich einmal geschlagen. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Kann sie mir nicht jetzt einfach verzeihen? Und dann aber so dieses, versuch dich mal in deine Frau hineinzuversetzen. So die Gewaltbilanz, das ist oft so ein Aha-Effekt bei den Männern, die viel Betroffenheit dann noch auslöst.
Sie lernen auf die Gefühle, auch die eigenen Körpersignale zu achten, wenn wieder mal die Wut hochkocht.
Auch dieses Merken, wie ärgerlich bin ich denn gerade, an welchen Körpermarkern kann ich das feststellen, um dann auch möglichst frühzeitig aus Situationen zu gehen oder auch mit gewissen Aktionen gegenzusteuern, indem ich mir eine Auszeit nehme, indem ich Notfallpläne habe, indem ich im alltäglichen Leben einfach weiß, was kann ich tun, um mich zu regulieren, um ausgeglichener zu sein.
Eine dreigeteilte Männerwelt. Auf der einen Seite Männer, die bewusst Gleichberechtigung als gesellschaftlichen Fortschritt erkennen und sich engagiert als Partner, engagiert in der Haus- und Familienarbeit einbringen. Daneben das rückwärtsgewandte Drittel der Männer, die zurück wollen in die Geschlechterordnung von früher. Unter denen wächst eine Radikalisierung, die im Begriff ist, auch das mittlere Drittel erfassen zu können, deren Männerbild noch ambivalent und nicht gefestigt ist.
Das ist das für mich fast spannendste Drittel zurzeit.
Für Markus Deunert ist das die entscheidende Frage.
Wohin kippt das mittlere Drittel, die unsicheren Männer, eben diese passiv-ambivalenten Pragmatiker? Und da stelle ich fest, dieses Drittel, das ist grundsätzlich entwicklungsoffen, braucht aber auch einfach eine gewisse Orientierung und eine Bestätigung, dass es sich lohnt, in der Vorwärtsbewegung zu sein als Mann. Da stelle ich fest, da versagen die politischen Akteure.
Neue Männer braucht das Land. Was brauchen wir? Männliche Vorbilder, die vorleben, dass Muskelpakete und Körperkraft durchaus mit einem achtsamen, mitmenschlichen Umgang vereinbar sind. Mehr niedrigschwellige Bildungsangebote zu einem erfüllten, selbstwirksamen Leben. Mehr Angebote, wo Jungs sich beweisen und an ihre Grenzen gehen können, ohne zwanghaften Hass und Gewaltvorstellungen zu folgen. Dass Männer sich aufmachen, eigene Wege für ein Lebensglück zu finden, das nicht im Gegeneinander, sondern im fairen Miteinander der Geschlechter wachsen kann. Völlig befreit von Influencern und Verschwörungstheoretikern.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Der Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Alle zwei Wochen geht's bei Host Michael Steinbrecher um die ganz persönliche Geschichte eines Menschen. Um Erfolgsgeschichten, um Misserfolge, um Rückschläge und Wendepunkte im Leben. Zum Beispiel Leben mit Tourette, eine Traumreise mit der demenzkranken Mutter, eine Liebesbeziehung zu dritt oder der assistierte Suizid. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen des Nachtcafé-Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst so eure Podcasts hört.